es ist auch, finde ich, auch nicht ehrlich zu sagen, als Paar verändert sich nichts. Ne? Also
ja,
das bleibt alles wie vorher.
Ja.
Das ist einfach nicht wahr. Also
ja.
Es verändert sich ganz viel und das ist ja auch gut so, aber es bleibt auf jeden Fall nicht so wie vorher oder wir haben dann kein, also wir machen dann das und das und so, und das muss ich auch erstmal alles eingerufen, und auch jedes Kind ist ja unterschiedlich, jedes Kind hat andere Bedürfnisse, man kann das überhaupt alles nicht pauschalisieren.
Das ist, vor allen Dingen, man kann es überhaupt nicht vorher sich vorstellen. Ich glaube, das muss man auch immer wieder so sagen, viele Sachen kann man durchdenken und sich Strategien überlegen und sich gegenseitig versprechen, wir achten aufeinander und wir sind Eltern, werden Paar bleiben, das ist ja auch immer so ein Thema und so, aber man kann sich das einfach ja noch nicht vorstellen.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles,
leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer.
So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Hebammensalon. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Na, Sissy, wir sitzen hier wieder in unserem, genau, es ist auch ein bisschen kalt hier im Studio. Und deshalb haben wir, heißen Tee und haben es uns hier gemütlich gemacht in unserem kleinen Salon.
Ich finde es schon wieder sehr beeindruckend, damit ich nicht krass sage, dass wir schon wieder fast am Ende der zweiten Mini-Staffel sind. Ne? Ja. Nächste Woche kommt ja schon die Community-Folge und heute schon wieder, ja.
Genau, die Community-Folge.
Da könnt ihr euch übrigens noch...
Genau, ein paar spannende Stimmen haben wir schon gesammelt.
Aber wir haben auch noch was, also da ist die Nummer immer in den Shownotes eingeblendet. Und dann werden wir nächste Woche so ein bisschen eure Sprachnachrichten einspielen. Ne? Wir können das auch immer anonymisieren, also man kann die Stimme verändern, so dass ihr da auch total euch wirklich freien Lauf lassen könnt, was ihr uns fragt, und dann diskutieren wir da so ein bisschen drüber.
Genau.
Und heute haben wir sozusagen die letzte Folge von dieser Mini-Staffel, wo wir uns ein Thema überlegt haben. Letzte Woche haben wir über Frühgeburt gesprochen, sehr lange. Und heute haben wir jetzt auch nochmal so ein bisschen Thema so Psyche, so ein bisschen weit gegriffen.
Genau, aber um das so ein bisschen abzurunden und um das vor allen Dingen dem auch nochmal eine Folge zu widmen.
Mhm.
Ne, es ist, beeinflusst ja immer auch alles andere. Und ich finde,
everything,
auf der emotionalen Ebene passiert ja mindestens genauso viel wie auf der körperlichen Ebene in der
total
Schwangerschaft. Ne? Ich meine, gerade bei der Geburt eures ersten Kindes werdet ihr einfach ab jetzt zur Mutter. Und das ist eine total riesengroße Transformation. Manchmal fühlt sich die auch gar nicht so groß an. Also auch das schwankt ja irgendwie total. Manchmal denkt man so, ach, mich ist Mutter, ist doch toll. Und dann schleichen sich natürlich aber auch ambivalente Gedanken immer mal so ein, dass man denkt, oh Gott, wollten wir das wirklich? Das hatten wir ja alles auch zu Beginn der ersten Staffel, haben wir da ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber ja, es ist einfach wirklich eine Zeit, wo in sehr kurzer Zeit ganz viel passiert und wo einfach Verschiedenes auf euch einströmt, auch von außen, ne? Das Rollenbild, auch das eigene Rollenbild. Also ich als Mama, ich als Mutter, muss ich jetzt meinen ganzen Feminismus verraten, wenn ich ein Baby ganz lange stillen will zum Beispiel und mich da körperlich verfügbar mache und so. Also es sind ja total die großen und kleinen Themen, die uns auch in anderen Belangen beschäftigen, die haben dann schon auch ordentlich Raum in so einer Schwangerschaft.
Und deshalb
ja, und vielleicht
da
auch
so ein bisschen sprechen,
wenn man so das Gefühl hat, so, ich kann mich gar nicht so damit identifizieren.
Mhm. Schwangerschaft finde ich eigentlich eher scheiße gerade alles, weil es hat natürlich auch immer so ein bisschen, na klar, wenn man gleich mit einer super Übelkeit startet, vielen Beschwerden, dann ist das natürlich auch sehr belastendes Thema, ne?
Ja.
Also es ist ja so unterschiedlich.
Ja, und auch genau, also das ist eben mal wieder nicht gerecht verteilt. So.
Einer kriegt alles und der andere gar nichts.
Genau, und demnach kann man, also auch dieses so, ey, happy Schwangerschaft und was in all deinen Newslettern, die du da abonniert hast, immer steht, genieße jetzt folgende Phase oder folgende Woche besonders, weil und so, die Zeit geht so schnell vorbei und man soll immer alles genießen. Manchmal kann man aber Sachen nicht genießen oder es fühlt sich einfach überhaupt nicht nach genießen an, sondern es ist anstrengend. oder es ist doof oder, das ist ja auch dann so ein Thema, es sind auch nicht alle Frauen gerne schwanger. Ne? Also es gibt ja da auch wieder, zerfällt die Menschheit in zwei Teile. Frauen, die sagen, boah, schwanger sein, das war so erfüllend und ich habe mich körperlich auch so wohl gefühlt und so. Und dann sagen, nächstes Mal ich eine Leihmutter, so, ich kann das nicht nochmal, das ist so nicht mein Ding. Und das ist ja dann auch immer so diese Verpflichtung, dass so alles, was so biologisch vorgesehen ist, dass das auch gefälligst so mein Ding sein soll. Ne? Ich muss gerne vaginal gebären, ich muss gerne da irgendwie mein Baby dann stillen, ich muss gerne irgendwie Elternzeit ganz viel mit dem Kind ausschließlich verbringen und so. Und manchmal clustert das dann auch irgendwie ganz schön auseinander, so mit den.
Hast du gerne schwanger?
Oh, ich hab's geliebt. Also ich meine, das ist jetzt natürlich so dann enttabuisierend, das nicht gerne schwanger sein und die jeweils sehen, oh, meine Schwangerschaft war so toll. Man darf ja nie den Fehler machen und ne, wir haben ja die professionelle Distanz dazu, von sich auf andere zu schließen oder sowas. Aber ich persönlich, ich war super gerne schwanger. Ich fand das ganz toll. Ich hab auch gekotzt bis, also bei meiner ersten Tochter, bis ganz zum Schluss. Da habe ich echt jeden Tag, war mir schlecht. Oder am Anfang natürlich was.
Und so diese körperlichen Veränderungen, weil das hast du ja gerade angesprochen, weil das finde ich ist ja, glaube ich, auch für viele wirklich gar nicht so einfach, ne? So seinen Körper so verändern zu sehen, der Bauch, also, Brüste, Wassereinlagerung, ne? Ist ja nicht nur schön.
Alles wird rund und ein paar Krampfadern zeichnen sich ab, dann hat man auch noch Hämorrhoiden und so, das muss man nicht alles super finden.
Unreine Haut kommt manchmal hinzu.
Genau, also, sie haben den ganz tollen Schwangerschaftsglow und du guckst ins Gesicht und guckst in den Spiegel und siehst da irgendwie ganz viele Pusteln in deinem Gesicht oder irgendwie sowas. Nix mit Glow. Aber das habe ich irgendwie auch schon mal erzählt. Ich habe irgendwie das biografische Glück, glaube ich, ist es. Und natürlich auch mit einer Mischung aus, ich war halt immer in meinem Leben so, dass ich mich auch gut finden konnte, was man so normschön, also ich finde mich jetzt nicht besonders, also ich finde mich voll okay immer. Und ich fand, also ich hatte zum Glück auch keine, es gibt ja zum Beispiel, wenn plötzlich andere Zahlen auf einer Waage stehen, dann wird bei vielen Frauen einfach ein Essthema oder ein Körper-Image-Störungsbild irgendwie geretriggert, was man irgendwie seit der Pubertät mit Auf und Abs irgendwie mit sich rumschleppt. Irgendwie, ich habe das gerade neulich, die Hälfte aller 14-Jährigen hat schon mal eine Diät gemacht. So, klar, wenn man so aufwächst, dass der Körper sich nicht verändern darf und dass man Kontrolle ausüben muss und irgendwie nicht besonders freundlich auf seinen Teller guckt und auf seine Rundungen und so, dann ist natürlich eine Schwangerschaft auf jeden Fall eine Zeit, wo man Veränderungen wahrnimmt, die man nicht alle super findet und so. Ich persönlich fand das immer aufregend und eher schön. Aber das ist auch so, ne, dass ich schäme mich fast dann immer so ein bisschen, das zu sagen, weil das einfach überhaupt nicht so sein muss. Bei mir war es halt so.
Ja, ich finde das, halt ich finde nicht, dass man sich schämen muss. Ich finde es aber auch nur total okay. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, in der Folge nochmal zu sagen, wenn es halt nicht so ist.
Mhm. Genau.
Weil das, ich glaube, dafür, also schämen sich viele Menschen.
Voll.
Wenn man
Sicherheit.
Jetzt, ja. Vielleicht hat man jahrelang Kinderwunsch und dann ist man endlich schwanger und dann fühlt sich das aber alles gar nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe halt nicht den Glow und mir geht schlecht und ich habe Beschwerden.
Ich glaube gerade dann, wenn man das so unbedingt wollte und dann ist es gar nicht so wunderschön, wie man dachte, dass es dann auch viel mit, habe ich es überhaupt verdient und sich schämen. Das sind schon alles große Gefühle, ne?
Ja.
Und sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
Nee, du hast mich nicht unterbrechen. Und deshalb ist das, finde ich, auch genau dafür, den Raum zu lassen, dass eigentlich alles okay ist, ne? Also das heißt ja nicht, dass
mal wieder.
Mal wieder. Es ist halt so. Aber trotzdem wird nicht wirklich darüber gesprochen. Auch vielleicht auch erstmal so dieses Gefühl, da ist vielleicht einige ist auch so unangenehm, dass da wirklich einfach Mensch, also so, ne, das ist auch unangenehm oder kann das so, also es ist so abstrakt und so weiter, also und andere gehen dann total auf und fassen ihren Bauch an und merkt echt so, die sind so, weißt du, so.
Oh. Und machen einen Schwangerschaftsbauchtanzkurs ja. Und feiern voll die innere Barockengel Venus und so. Ja, ja, klar. Also so, das ist ja auch ist ja auch echt, also es ist ja auch wirklich abgefahren. Da guckt man sich in den Spiegel, da kennt sich ja irgendwie jeden Tag schon nicht wieder. So und guckt an sich runter, irgendwann sieht man die Füße nicht mehr, Knöchel hat man auch schon keine mehr. So, das ist schon auch echt abgefahren.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja. Und ich glaube, zum ersten Mal, also ich meine, du hast es jetzt gerade angesprochen mit den Diäten, das habe ich auch gelesen, das fand ich auch sehr, sehr krass. Aber wenn man schwanger ist und dann nachher man es auch sieht, in der Frühschwangerschaft ist man dann noch ein bisschen verschont von. Aber ich finde, wenn es dann nachher so angeht, dass man es einfach äußerlich auch sieht, der Bauch wächst, die Brüste und so weiter. Also die Brüste wachsen schon ganz früh, aber dass dann ja auch wirklich jeder Mensch in deinem Umfeld meint, dir die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ja. Und wirklich, man kriegt so viele Ratschläge ungefragt und so weiter. Also man ist so wie so ein offenes Buch und jeder kann da einfach gerne mal was reintragen, also wie so ein Buch der Stadt, wo jeder mal so einen Gruß da lassen kann und dann einfach nur sagen kann, ja, bei mir war es so und so, und dass man sich davor ja gar nicht so schützen kann, weil es ja so offensichtlich ist und dass man da schon sehr, sehr mental stark sein muss, indem man sich so abgrenzt und sagt auch einfach ganz klar, nee, das ist jetzt ein Schritt zu weit, ja. Weil man ja auch meistens nicht so so stark ist, weil, ne, die Hormone machen den Beckenboden weich, man ist viel emotionaler in vielen Dingen und so, und dann prasseln diese ganzen Dinge auf einen ein, und das finde ich immer sehr, sehr anstrengend, und da versucht man ja immer auch Schwangere in der Betreuung so zu stärken, die sich natürlich auch ganz schnell verunsichern lassen, obwohl man eigentlich dachte, ich dachte eigentlich, dass ich da viel härter bin, ich hatte meinen Plan und lass mich nicht verunsichern, also zum Beispiel, ich möchte eine Hausgeburt machen, und das hat man sich so in den Kopf gesetzt, und das war für mich so, also jetzt irgendjemand, ne, eine Frau sagt, und dann kommen aber auf jeden Fall 1000 Ratschläge, und man dachte eigentlich so, man ist so, ne, da habe ich meine Meinung und klar, und dann kriegt man auf einmal Angst und wird verunsichert und so. Ja. Und das ist, finde ich, schon.
Ja, und es ist auch ein Balanceakt. Also ich finde zum Beispiel auch, also es wird ja auch immer viel von dem Dorf geredet, dem sagenumwobenen Dorf, das es braucht, um ein Kind gut großzuziehen, also Unterstützung und Hilfe und miteinander sein und in einem Boot sitzen und so. Das ist auch total wichtig. Und ich finde, man profitiert ja auch von Erfahrungen der Freundinnen, die einem dann erzählt, du musst dich sofort um eine Hebamme kümmern, und meine Hebamme war sowieso die tollste, hier ist ihre Telefonnummer. Mhm. Also das ist ja dann irgendwann auch so ein schmaler Grat von, was ist total toll und wichtig auch, dass man das irgendwie teilt. Also allein so, ich sag jetzt mal, überlieferte Frauenweisheit, wie geht das mit Schwangerschaft und Gebären? Und dass es eben nicht kippt in übergriffig,
man muss so filtern,
blöder,
ne?
Schlauer Tipp oder so. Ne? Und da das ja so viele Themen berührt, die so in so, also so auch tatsächlich so weltanschaulichen Dingen und so. Also auch im Freundeskreis ist das manchmal gar nicht so einfach auszuhalten, wenn man so mitkriegt, wie machen die das denn? Oder so, ne? Also keine Ahnung, dann, ich will nicht sagen, dass da auch Freundschaften auf die Probe gestellt werden, aber ich finde schon, wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, was ja auch viele Eltern machen, habe ich persönlich tatsächlich nie gemacht, aber somit so im besten Fall hat man das Kinderkriegen im Freundeskreis sich gut abgesprochen, und man ist in einer ähnlichen Lebenssituation und fährt dann so in Urlaub, 3 Paare mit 7 Kindern
so
oder
wie
sowas.
Wie,
dann kannst du gleich mal erzählen. Ich habe dann also einfach immer gedacht, so, nee, und dann, also es reichen ja dann so unterschwellige Dings. Also ich kann manche Dinge, also das ist ja dann sehr nah zusammen und so, und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch durchaus anstrengend sein kann, wenn man irgendwie, also bei ganz banalen Sachen, so wie, ne, kleinen Kindern Grenzen setzen oder so. Also ich glaube, dass das ein Riesen, also ich kriege das ganz viel mit von Leuten, die mir das dann im Nachhinein erzählen, wie nervig die das finden, wie die Kinder entweder über Tisch und Bänke gehen, und da muss man ja wohl auch mal Grenzen setzen, oder die schon, keine Ahnung, ne, kleine Kinder sich an irgendwelche Rhythmen gewöhnen sollen, und wer kommt denn auf solche Ideen? Also, ne, dass solche Dinge so im direkten, nahen Zusammenhang, ist halt was anderes als kurz mal auf dem Spielplatz miteinander Zeit zu verbringen. Und deshalb finde ich so diese Dorfidee grundsätzlich ja sowieso immer super, aber sie birgt auch ganz schön Sprengstoff, oder? Also du hast ja erstens mehr Kinder als ich, und zweitens bist du da ja sozial, also ich bin ja irgendwie als meine große Tochter 3 war, umgezogen in eine ganz andere Stadt und hatte gar nicht so einen Circle so, sondern es waren dann immer so Kita-Freunde und das war auch alles irgendwie ganz nett, aber nicht so ein gewachsener Freundeskreis.
Ich habe keine Kita-Freunde.
Ja, klar, die braucht man dann ja auch nicht mehr. Man sucht sich ja immer sozusagen seine neue sozialisierte Nische, so ab jetzt Leben mit Kind und mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen, was ja auch schön ist.
Also ich habe Kita-Freunde von meinem ersten Kind
genau,
und dann,
ja,
genau,
und dann reißt
dann
es ab.
Jetzt
ja, klar,
bin
das
ich die Mutter, die nicht gesehen wird in der Kita.
Ja, also ich, die dann gebasht wird, weil die so viel arbeitet, ne? Die kommt immer mit dem Handy hier an und holt das Kind schnell raus und so.
Ich weiß also ja nicht, was die Leute über mich reden.
Ich weiß es auch nicht, aber ich war auch immer die Mutter, die irgendwie, hä, ach so, und du hast keine Zeit, jetzt noch mit auf den Spielplatz zu kommen oder auf den Kaffee, jetzt ist doch Feierabend so ungefähr. Für mich war ja nie Feierabend, wenn ich Kinder abgeholt habe. Also das heißt nicht, dass ich nahtlos weitergearbeitet habe, aber.
Doch, Karin hat nur gearbeitet.
Also sowas meine ich halt, also so Ideen und Lebensentwürfe, die man sich so macht. Also wir reden jetzt von Psyche in der Schwangerschaft. Wir sind jetzt hier so ein bisschen abgeschwiffen.
Aber da fängt das
einfach
ja
so
an.
Das man gesellschaftliche ja Bild. Und genau, man weiß ja auch gar nicht, wie man, es ist ja auch im Freundeskreis so, wenn man noch schwanger ist und dann besucht man Eltern, die ihre Kinder schon haben, dass man ja auch nach Hause geht und dann im Auto immer
so
viel Gesprächsstoff hat. Also so machen wir es auf gar keinen Fall. Ich meine, kein Wunder, wenn die immer gleich und so, ne? Man hat ja, ist ja immer, also sehr klein mit Hut dann nachher, wenn man ein Kind gekriegt hat. Aber, also, damit wollte ich eigentlich sagen, so dieses, was wir eben hatten, dieses übergriffige und ungefragte Ratschläge und so, dass ein Teil davon ja auch, also, ich meine es ja nur zu deinem Guten und ich will dir ja nur die richtigen Dinge irgendwie zur richtigen Zeit sagen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es total super gewesen. Mhm. Aber Menschen erleben das ja eben so unterschiedlich, ne?
Ja. Also, ich finde immer ganz wichtig, so auch in der Hebammenbetreuung, dass man dann halt auch, dass ich das auch so, wenn man sich dann entschieden hat für die Betreuung, das auch gemeinsam zu machen, dass man dann auch einfach, dass ich dann auch immer sage so, ne, dass es natürlich super viele unterschiedliche Sprachen gibt, aber das ist schon auch wichtig für unsere Betreuung, dass man sich so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, du vertraust mir, du fühlst dich wohl, klar können wir Dinge diskutieren und du kannst mir Sachen erzählen, aber das ist wie nachher mit dem Stillen und so weiter, da viele Köche verderben den Brei, dass man sich dann schon so auf eine Sprache sozusagen einigt und da nicht immer so links und rechts und ich versuche den immer sozusagen, dass sie auch so ein bisschen filtern sollen, weil oft fühlen sich ja einfach Ratschläge schon gleich gar nicht gut an. Und dass man früh schon auf diese Intuition, die
aber
immer so ein bisschen...
Was macht man dann, wenn das die beste Freundin ist?
Ja, also ich finde ja auch, dass Schwangerschaft und Kinderkriegen Freundschaften verändert. Mhm. Und dass man, dass da auch nochmal die Karten so neu gemischt werden. Also gerade, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon forever meine beste Freundin. Und dann bekommt man Kinder und dann... Also erstmal hat er vielleicht der eine früher ein Kind, der andere später und so weiter. Aber dass das auch nochmal so ein bisschen das Spiel neu mischt. Ja. So, weil man sich einfach weiterentwickelt und weil Kinder unterschiedlich sind und dass das auch okay ist, dass man dann halt Phasen hat, wo man halt einfach das anders macht. Und ich finde immer so, und das merke ich auch so mit den Urlauben, mit unseren, also wir haben 2 sehr, sehr eng befreundete Familien, mit denen wir jetzt seit mehreren Jahren Silvester zusammen feiern und auch immer in Urlaub 2 Wochen im Sommer fahren. Und das sind dann halt einfach mal jetzt mittlerweile 12 Kinder. Warte mal, habe ich richtig gesehen? 11. 2 Familien haben 4 Kinder und eine Familie davon hat 3 Kinder. Also sind es 11. Und das ist natürlich krass.
Bus mieten.
Ja, genau. Und was ich einfach gemerkt habe, dass man so, klar ist jeder irgendwie unterschiedlich und so weiter, aber dass man das auch einfach so sein lassen kann und das muss auch dann schon so ein bisschen aber auch funktionieren, ne? Ja. Weil wir sind auch alles so Familien, die so sehr entspannt sind. Aber das ist natürlich auch ein Unterschied, ob du nun 4 Kinder oder 3 Kinder hast oder 1. Das ist einfach ein anderer Fluss. Und ja, und ich finde halt, dass es okay ist, dass Freundschaften sich da verändern und dass man auch anders denkt. Wenn man das gut trennen kann und da sich nicht gegenseitig so sein lässt, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ansonsten werdet ihr merken, dass gerade Schwangerschaft, dass man dann einfach nochmal wirklich guckt. Und ich finde immer, und das ist mir wichtig zu sagen, dass das, was dein Gefühl, also wo du schon ein gutes Gefühl hast und eine Intuition entwickelst und so, dass das schon immer der richtige Leitfaden so ist. Und das kann man immer nur wieder bestärken. Und da sollte man versuchen, was nicht sehr einfach ist, das ist vielleicht beim ersten Kind noch nicht so, aber dass man da wirklich einfach sagt, okay, ich suche mir eine Person, das ist dann vielleicht hoffentlich deine Hebamme, der du vertraust, der du ähnlich, dass man darüber spricht, weil man Unsicherheiten hat und ansonsten lässt man die anderen dann wirklich gerne raus. Weil dieses offene Buch, was ich vorhin beschrieben habe und jetzt kannst du gleich reden, ist halt einfach wirklich, wirklich schwierig und das ist, finde ich, das Erste, was man lernt, wenn man schwanger ist, erlernen sollte, ist diese Abgrenzung und nicht ungefiltert alle Sachen auf einen einprasseln zu lassen.
Ja, ja. Und das tut man ja den ganzen Tag, ne? Im Social Media, man scrollt in seinem Insta rum und ist dann ja sehr schnell dann auch über den Algorithmus in der Bubble. Und ich finde, beides hat Gefahren, sozusagen sich zu sehr in seiner Bubble rein zu vertiefen. Dann wird alles, was Attachment Parenting und bindungsorientiert ist, ist dann nicht genug Attachment und nicht genug bindungsorientiert. Also so, das ist ja auch dann schnell, dass sich so Dogmen dann so verfestigen. Aber dass man schon natürlich Gleichgesinnte und Wahlverwandte sich sucht, sozusagen.
Aber da darf ich gleich ganz kurz rein, weil das sehe ich genauso, weil das ist ja das Gefährliche. Ja. Eine zu extreme Sache, wie in der Politik.
Ja, oder eine zu enge Bubble einfach. Ne? Ja. Dass man so eine Echokammer hat, wo dann einfach alle,
es geht nur so, also so, dass man sich wirklich eher, also das finde ich generell bei allen Dingen im Leben, also finde ich so, dass es so, der zu extreme Weg auf eine Sache ist nie gut, sondern finde ich so ist auch Erziehung und so ist.
Ich meine gar nicht extrem, sondern ich meine, dass in bestimmten, also dass es uns so an so Grundfesten berührt, also jetzt mal als Oberbegriff, jeder von uns möchte eine gute Mutter sein, sozusagen. Mhm. Und wer definiert, was das ist und was dazugehört und was nicht dazugehört und was.
Also ich bin nicht immer eine gute Mutter.
Nee, keiner von uns ist das. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ne, ich sitze jetzt hier in dem Podcast auf, während meine Tochter zu Hause ziemlich krank alleine liegt, so, ne? Und solche Kompromisse und solche Entscheidungen. Auch in dem Wissen, wir sind jetzt mal nicht so eine gute Mutter und können die Einschlafbegleitung jetzt einfach nicht mehr aushalten oder können auch in der Schwangerschaft, wo wir ja jetzt thematisch eigentlich sind, können nicht nochmal zum Yoga gehen und nochmal in uns reinhorchen und nochmal die Intuition befragen und nochmal in den intensiven Babydialog gehen und nochmal dafür sorgen, dass irgendwie noch weniger Stress, weil das Kind die ganzen Stresshormone alle abkriegt und so. Wir sind nicht immer eine gute Mutter und diese Idee von gut genug, und diese Latte nicht so hochzulegen. Aber ich wollte noch kurz was dazu sagen, was du eben gesagt hast, mit dem, dass der Freundeskreis sich nochmal so sortiert, ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und an unsere HörerInnen denken, die jetzt schwanger sind mit dem ersten Kind, die ja genau vor diesen Sachen, die wir hier thematisieren und wo wir echt auch Klartext reden, Tacheles, wie es so schön in unserem Intro heißt, dass man ja vor genau diesen Sachen Schiss kriegt. Also man will ja genau nicht, dass sich was verändert im Freundeskreis und versichert sich ja auch gegenseitig gerne, ne? Also auch wenn das Baby da ist, also es ändert sich natürlich nichts und so. Und dann merkt man, ja, es ist halt irgendwie um 20 Uhr irgendwo zu sein für einen kleinen Umtrunk, das ist halt irgendwie, ne, mindestens 1, 2, 3 Jahre nicht mal eben so. Also es geht ganz viel und es geht ganz vieles in verschiedenen Konstellationen. Aber also dass einfach kinderlose Freunde und Freunde mit Kindern, dass die einfach auch ein anderes Leben führen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich habe da, glaube ich, haben wir auch schon mehrfach hier drüber gesprochen. Aber so dieses, dass, also ich habe zum Beispiel mein bester Freund, der hat 15 Jahre nach mir erst Kinder gekriegt. Der ist kein so ganz blutjunger Vater geworden.
Im Herzen.
Und der war also lange kinderlos. Also ne, als ich meine Kinder hatte und die klein waren. Und ich habe mich mit dem immer alleine getroffen, so gut wie. Weil ich genau wusste, also sorry, ich will da ihm gar nichts. Also der fand meine Kinder natürlich süß und so hat er jedenfalls immer gesagt. Fand er auch wirklich. Aber ich weiß natürlich, dass das Grenzen hat. Und dass irgendwie, man muss auch nicht allen Leuten immer irgendwie die ganze Kinderbagage zumuten. Also ich habe das dann eher genossen, dann zu sagen, wir treffen uns viel seltener als vorher. Aber dann bin ich, es war so ein, vielleicht auch so ein kleines Escape, da sein, dann bin ich die, die ich früher war und red über die neueste Specs und über Sachen, die, also natürlich habe ich dem kein einziges Mal erzählt, was irgendwie bei den Kindern los war, weil ich genau wusste, er fragt dann höflich nach und so. Und ich glaube, das ist auch, also das muss man, also face it so, das wird so sein. Und wie du eben gesagt hast, es wird Phasen geben, die sind so und Phasen, die sind so. Und hab da aber nicht so doll Angst vor. Also es sortiert sich ja dann auch organisch. Also im Sinne von, dann verflüchtigen sich einige Freundschaften, die man dachte,
kommen das aber auch
gute
wieder.
Freundschaften. Und die kommen vielleicht wieder, vielleicht aber auch nicht. Ja, und das ist ja auch okay. Es ist ja immer im Leben so, genau.
Und es ist auch, finde ich, auch nicht ehrlich zu sagen, als Paar verändert sich nichts. Ne? Also das bleibt alles wie vorher. Ja. Es ist einfach nicht wahr. Also es verändert sich ganz viel und das ist ja auch gut so, aber es bleibt auf jeden Fall nicht so wie vorher oder wir haben dann kein, also wir machen dann das und das und so. Und das muss ich auch erstmal alles eingerufen. Und auch jedes Kind ist ja unterschiedlich. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Man kann das überhaupt alles nicht pauschalisieren.
Das ist, vor allen Dingen, man kann es überhaupt nicht vorher sich vorstellen. Ich glaube, das muss man auch immer wieder so sagen. Viele Sachen kann man durchdenken und sich Strategien überlegen und sich gegenseitig versprechen. Wir achten aufeinander und wir sind Eltern, werden Paar bleiben. Das ist ja auch immer so ein Thema und so. Aber man kann sich das einfach ja noch nicht vorstellen. Und wenn man dann, das hat ja auch immer so, es wird sich ganz viel verändern. Das ist immer so gleichzeitig einerseits Real Talk und andererseits so ein bisschen auch Drohkulisse. Weil im besten Fall ist ja auch ganz vieles ganz super von eurer Liebesbeziehung. Also, und wenn man sich dann fragt, ja, aber was genau verändert sich denn dann? Reden wir uns nur noch mit Mama und Papa an oder was? Oder haben wir jemals wieder, also auch so, haben wir jemals wieder Sex? Wahrscheinlich schon, aber haben wir jemals wieder richtig wilden, dreckigen Sex? So, ne? So
im Bett
oder nicht? Ja, oder auch sonst wo. Also vor allen Dingen, wann ihr wollt und wie ihr wollt und wie lange ihr wollt und wie laut ihr wollt, was weiß ich. Und dann jetzt irgendwie denkt so, okay, wie ist das dann? Also ne, Sexualität und Schwangerschaft, da haben wir mit Sicherheit, weiß nicht, ob wir dazu schon eine extra Folge gemacht haben.
Wir haben schon zigmal drüber geredet
und es, weil es natürlich ein Thema ist. Und meistens ist es im Kopf aber größer als in der Realität, oder? Was würdest du sagen? Also im Sinne von, dass man da vorher mehr Schiss vor hat, als dass es nachher so ist, weil dann nimmt man es, wie es ist und ihr seid alle erwachsen und redet hoffentlich ja auch miteinander, dass sich in der Partnerschaft Dinge verändern, oder?
Ja, ich glaube aber schon, dass es einfach auch so ein Schritt wieder so, also wenn man geboren hat, wenn man stillt oder nicht stillt, der Körper sich so verändert hat, das ist, glaube ich, für die Frau ein größerer Schritt wieder so zu seiner Sexualität zu finden als für den Mann, weil ja, die, für den verändert sich ja, ja körperlich nichts, es sei denn, er isst genauso viel Eis und nimmt ein bisschen zu. Also ich finde schon, dass für uns Frauen so dieser, diese Körperlichkeit schon ein großes Thema ist und ich meine, das lässt sich immer einfach sagen, ja, du siehst trotzdem so toll aus, aber man muss sich ja auch fühlen. Also ich bin jemand, der sich auch danach fühlen muss und ich muss mich körperlich schon auf der Ebene fühlen, dass ich irgendwie Bock auf Sex habe. Und
hast du das Gefühl, das Oxytocin grätscht einem dazwischen?
Auf jeden Fall.
Schon, ne?
Ja, also das ist schon
jetzt auch meine Art von Real Talk.
Ja.
Wir sind halt Menschen, die auf die Gehirne haben, die Hormonrezeptoren dran haben. Und das Oxytocin, ne, das Geburts- und Stillhormon, das verändert schon viele Frauen.
Auf jeden Fall. Und da muss man halt dann auch erstmal wieder. Und
ja, der Feminismus sagt ja, das ist biologistisch, das stimmt doch gar nicht, das ist alles in unseren Köpfen, das ist ein überwältigendes Mutterideal und so.
Hä,
und man denkt so, ja, hey, Cortisol, von dem reden wir vielleicht auch noch zwei Sätze über, wirkt ja auch, ob ich will oder nicht, oder ob das zu meinem feministischen Dogma passt oder nicht. Und Oxytocin ist halt auch ein Hormon, was an den Gehirnzellen eben andockt, an den Neurorezeptoren und so. Und natürlich ist es mal wieder bei jeder Frau ein bisschen anders, aber also rechnet damit, dass das Oxytocin was mit euch macht und die Natur, also das ist, wie ich weiß, das wird da in einem dann vorgeworfen, das ist biologistisch oder das ist, was weiß ich, irgendwie.
Ist ja unser Podcast, wir dürfen das so. Hier alles sagen.
Ja, naja, aber ich kenne ja diese Diskussion und ich kenne ja diesen feministischen Diskurs darüber. Lustigerweise hat meine große Tochter ihre Abiturarbeit in Philosophie über Simone de Beauvoir geschrieben und die sagt ja auch, Mutterschaft und Freiheit schließen sich aus. So, also jede feministische Theorie scheitert an der Mutterschaft letztlich. Also, weil das ist irgendwie so ein besonderer Zustand, wo dann alle Theorien plötzlich wie so ein Kartenhaus zusammenfallen. Und wo wir alle, ich meine, du und ich und alle Frauen, die wir betreuen hier in unserer Berlin-Mitte-Bubble, das sind alles coole Frauen, die haben alle irgendwie, sind tough und straight und haben ihr Leben und so.
Kinder kriegen verändert dich.
Genau, und die werden alle zur Glucke, dann doch ein bisschen. Ist okay.
Ja, es ist
oder
ja
auch, ich finde es nicht so ist. Also auch das ist natürlich so.
Das ist auch okay, ja. Also, aber es verändert einfach was und es macht natürlich was mit deinem Körper, mit deiner Sexualität. Und um da wieder reinzukommen, wir driften jetzt ab von der Schwangerschaft und der Psyche. Aber ist das dauert halt einfach und das ist, glaube ich, wirklich ein Prozess und der ist unterschiedlich und das ist auch okay.
Werbung.
Karin, wir zwei sind ja wirklich dafür bekannt, dass wir für die Kleidung von Babys und Kleinkindern und auch Kindern unbedingt oder gerne einfach Naturfasern empfehlen.
Ja, das stimmt natürlich. Absolut.
Und heute, ihr Lieben, können wir euch einen ganz tollen Hersteller für nachhaltige und faire Mode aus Naturfasern empfehlen, den es tatsächlich schon seit 1976 gibt. Und ich kenne es auch, meine Oma und auch meine Eltern haben mir auch gerne was von Hess Natur gekauft.
Ja, wirklich schon ganz lange am Start in Deutschland. Und das sind ja tatsächlich fast 50 Jahre. Absoluter Wahnsinn. Und Essnatur steht ja wirklich in der ganzen Unternehmensphilosophie wirklich für die Verbindung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, Transparenz und Mode. Und dabei ist der Kern aller Kollektionen, das sind langlebige Essentials in zeitlosem Design und aus natürlichen Materialien. Die Baby-Overalls, unser All-Time-Favorite, sind zum Beispiel super toll.
Wahnsinn, ne? Das ist einfach so ein Overall, den es einfach schon so lange gibt, der hat sich auch nicht groß verändert, ist einfach ein absolutes Must-Have für jedes Baby, den man gerne kauft und der einen einfach eine so lange Zeit begleitet. Und das Schöne ist einfach, dass diese Overalls so eine schützende Hülle aus atmungsaktiven und pflegeleichten Fasern wie Bio-Baumwolle und Bio-Schurwolle sind. Und die sind natürlich super geeignet für draußen und den haben nicht nur meine Kinder, sondern auch deine Kinder getragen und die sind auch super gut mitgewachsen, weißt du noch?
Wachsen mit und ne, die kann man dann, also die Füßchen und Händchen kann man dann umkrempeln und also so, die haben den ja wirklich dreiviertel Jahr lang jeden Tag an. Damals gab es noch diese, bei Hessnatur, diese Holz Katzenknöpfe, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Also meine beiden Kinder auch Hessnatur Wollwalk Overalls und auch für uns Mamas hatten die ja tatsächlich auch immer schon tolle Kollektionen. Gerade jetzt im Frühling zum Beispiel gibt es wieder Strick-Essentials in kräftigen oder modernen Farben. Also ich finde, die haben auch wirklich immer eine gute Farbpalette. Manchmal mag man ja irgendwie denken, so Hessnatur, das so hat vielleicht nur ein bisschen so ein angestaubtes Image. Aber ich bestelle da tatsächlich auch immer wieder und es ist alles natürlich aus natürlichen Materialien.
Ja, und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Ich habe gerade eine schöne Wollhose von Hessnatur an.
Ich kaufe auch meine Unterwäsche, kaufe ich alle bei Hessnatur.
Genau, ihr seht, wir haben kein Werbeskript hier. Also alles super schön und noch schöner. Wir haben für euch natürlich einen Rabattcode klar gemacht und der lohnt sich wirklich. Also können wir gleich neue Unterwäsche shoppen. Den findet ihr wie immer im Linktree. Also guckt da wirklich ganz genau in unseren Shownotes, wo wir immer alles reinpacken. Und der Code lautet Salon FS24, alles groß geschrieben. Und den könnt ihr unter www.hessnatur.de/salon ganz einfach einlösen. Wichtig ist nochmal, dass ihr daran denkt, dass der nur einmalig gültig ist bis zum 31. Mai 2024 und er ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ausgewählte Artikel sind von der Aktion ausgeschlossen und er gilt nicht für Fremdmarken und reduzierte Artikel. Aber Leute, das hört sich jetzt kompliziert an, da bleibt noch ganz, ganz viel Auswahl für euch zum Shoppen und ihr könnt dann einfach mit dem Code die 20% einlösen.
Genau, und dann können wir uns gleich, ne, wir können unsere eigenen Codes ja auch selber nutzen. Können wir gleich selber mal shoppen gehen. Werbung Ende.
Okay, ich glaube, was so ein Riesenthema ist, ist ja auch immer noch so bei uns Frauen in der Schwangerschaft gerade, gerade wenn man sehr viel beschäftigt ist und das schlechte Gewissen tickt ja eigentlich von Stunde eins, wenn man jetzt Verantwortung für so einen kleinen, für so ein Lebewesen in seinem Bauch hat. Esse ich richtig, ne? Das haben wir ja auch in der ersten Staffel durch. Das darf ich nicht, das muss ich alles mehr. Also man hat ja so, das ist ja einfach so für den Partner oder die Partnerin, die nicht schwanger ist. Also für die gebärende Person ändert sich ja sozusagen alles, weil ich habe ja so vorne, ich muss auch so viel achten und das ist ja auch eine krasse Verantwortung. Das heißt, das kann ja schon auch Stress auslösen und dann auf das soll ich achten, ich soll nicht so viel dies und das machen. Dann kommt vielleicht auch ein Streit und dann denkt man schon, oh, ich darf jetzt nicht mehr streiten. Das ist natürlich Quatsch, weil diese unterschiedlichen Emotionen, die gehören jetzt ja zum live. Leben dazu, das ist das Leben. Und da muss man auch immer die viele Frauen so ein bisschen runterholen. Oh, ich habe mich jetzt heute mit meinem Mann gestritten und das war jetzt einfach ein bisschen heftig, das arme Baby jetzt und nicht so, ja. Aber das sind Gefühle und Hormone, die das Baby auch im echten Leben dann kennenlernen will.
Also ich glaube, das Thema Hirnforschung ist ja ein ganz beliebtes auch, weil das Gehirn macht so vieles mit uns. Also es macht ja eben nicht nur unseren IQ oder was weiß ich, was auch immer man davon, also unseren Intellekt so, sondern es bestimmt ja auch über die Neurotransmitter unser Gefühlsleben. Krass, also wo auch immer man jetzt die Seele verortet, das ist jetzt nochmal dann eine andere Diskussion. Aber das Gehirn ist eh quasi Queen sozusagen. Also ne, das ist sozusagen die absolute Oberinstanz. und von verschiedenen Hormonen, die ausgeschüttet werden, haben wir schon gesprochen. Und auch was die kindliche Hirnentwicklung angeht, da weiß man heute einfach viel mehr als früher, ne? Und insofern kommt das auf die To-Do-List von allen Frauen jetzt auch noch dazu, eine ordentliche Schwangere zu sein und kein rohes Steak zu essen, jetzt auch noch dafür zu sorgen. Und es natürlich voll in ihrer Verantwortung liegt, dass das Baby schlau wird und eine tolle Hirnentwicklung hat. Und darüber weiß man dann Dinge, deshalb soll man irgendwelche Vitamine nehmen und Omega-3 essen und irgendwie was nicht alles. Und die Frauen machen das dann ja auch ganz brav. Ist auch sinnvoll. Also die Studienlage ist ja auch da klar. Aber seit man solche Dinge weiß, wird diese Liste einfach immer länger. Und ich glaube, so diese Neuroentwicklung, da, also ein intelligentes Baby will irgendwie jeder. Das ist irgendwie so ein moderner Fetisch. Und deshalb ist das auch immer so ein Triggerpunkt. Und wenn man dann eben weiß, okay, Cortisol, das sagenumwobene Cortisol, das Stresshormon, das macht auch was mit der kindlichen Hirnentwicklung, weil natürlich alle Hormone, die ihr ausschüttet, auch beim Baby landen intrauterin.
Dann ist gleich erstmal jetzt, oh Gott.
Genau, dass man dann irgendwie so, okay, dann ist man dafür also auch noch verantwortlich. Jetzt muss ich nicht nur irgendwie mich körperlich so und so verhalten und nicht mehr Trampolin springen, was weiß ich, was einem da erzählt wird, sondern jetzt muss ich auch noch auf meine emotionale Stabilität so weit achten, weil alles, was da blöde Vibes sind, schlechte Gedanken, Stress zu viel, landet alles beim Baby. Und das ist dann, ne, auch wieder in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das alles super ist. Und so sehr das einerseits stimmt im Sinne von Cortisol landet beim Baby, ja, heißt das natürlich nicht, wie du eben an einem schönen Beispiel das erzählt hast, wenn man sich mal streitet, ja, weil Streiten gehört zum Leben dazu. Selbst wenn man irgendwie einen bösen Chef hat, der jeden Tag anmotzt, dann geht man zur Frauenärztin und sagt, hier bitte Beschäftigungsverbot, das ist eine psychische Belastung, die ich nicht mehr aushalten möchte. Also Beschäftigungsverbot ist in dieser Hinsicht immer ein Tool, was man zumindest mal im Hinterkopf behalten sollte, wenn der emotionale Stress zu groß wird, weil emotionaler Stress eben doof ist und was mit uns macht. Aber nicht, weil ihr euer Baby beschützen müsst, sondern weil es einfach grundsätzlich wichtig ist, auf diese Dinge zu achten. Aber ihr müsst nicht jetzt das Gefühl haben, als würde jede Cortisolausschüttung, jeder Streit gleich verheerende Dinge mit dem Babygehirn anrichten. Das ist natürlich nicht der Fall. Oder? Also so, ja. ich finde, es ist wirklich so diese Verantwortung, was du eben ja schon gesagt hast, die man hat als Frau.
Ich habe gerade dir einfach so zugehört, weil ich einfach denke so, wow, ey, was haben wir alles für To-Dos? Ja. Was ist schwanger sein?
Ja, und auch so dieser Autorität so unterworfen zu sein als Frau, ne? Dass es Regeln gibt und dass so eine medizinische Autorität dann auch weiß, was gut für uns ist und so. Also das ist wirklich eine Phase von Fremdbestimmung ja auch. Also das Baby ist in euch drin und es ist ja auch irgendwie noch ein kleiner fremder Mensch, aber auch alles um euch rum. Also es mischen sich irgendwie alle ein und das ist auf jeden Fall eine Phase, die macht was mit uns, wie ja. wir dann.
Und dann die ganzen Hormone noch, ne? Und
dann die Hormone obendrauf, so, wo man dann irgendwie, oh Gott, Kontrollverlust galore, ey. Da, ne, wo man auch merkt, es sind dann einfach auch übergeordnete Kräfte, so, ne, wo dann irgendwie
ja, und
die
guck mal,
Evolution
zuschlägt. Wenn du das jetzt alles aufzählst oder wie das jetzt alles aufzählen, dann macht es doch eigentlich Sinn, dass auch die psychosomatische Betreuung in der Schwangerschaft eigentlich einen hohen Stellenwert eigentlich haben sollte.
Ja, und wir Hebammen können uns das ja zumindest über die Gebührenverordnung leisten, dass es sozusagen einen Zeitbezug gibt. Ne? Also in der Schwangerenbetreuung gibt es als einzige Leistung, außer bei der Geburt in Teilen auch noch, wenn wir eine halbe Stunde mit der Frau reden, gibt es weniger Geld, als wenn wir 3 Stunden mit der Frau reden. Und wenn 3 Stunden manchmal notwendig sind, dann kann eine Hebamme das tendenziell auch nicht mal ebenso in ihren Tag spontan eintakten. Aber es gibt zumindest, dass diese sprechende Medizin, so nennt man das ja auch, also das Gespräch, das Zuhören, das Einfühlen, das empathisch sein, das seelisch Ei-Ei machen, dass das einfach alles ganz Wichtige. Ja, ich habe jetzt hier so eine Handbewegung, weil ich hoffe, es war irgendwie verständlich, was man das damit gemeint. Naja, einfach Trost, Zuwendung.
Genau, einfach da sein und da zuhören, sein. Genau. Und dass es einfach so einen hohen Stellenwert hat. Wenn man das jetzt alles hier mal so runterreißt und dass es einfach wichtig ist und dass das mal nicht nur so ungefähr so Kaffee trinken ist. Ne?
Nee, das ist eben nicht Kaffee. Also das wird ja sowieso unterschätzt. Also es gibt dann irgendwie Psychotherapie, die auch total wichtig ist und die sehr oft initiiert ist und es gibt viel weniger Angebote, auch vielleicht für spezielle Lebensphasen, wie zum Beispiel die Schwangerschaft, als es gut wäre. Leute, die psychotherapeutische Unterstützung brauchen, sitzen 100 Jahre lang auf irgendwelchen Wartelisten und kriegen keine Plätze. Das ist alles total ätzend. Aber es gibt auch so wenig dazwischen. Mhm. Also wie zum Beispiel auch ein hausärztliches Gespräch oder sowas. So war das doch früher. Da ging man irgendwie zum Hausarzt zur Hausärztin und die hatte einfach auch ein offenes Ohr. Und wie viele Omas mit ihrem Diabetes oder sowas brauchen das ja auch so total. Ja. Und da geht es dann irgendwie, also das ist ja Medizin, also das so abzukoppeln von hier Krankenkassen-Chipkarte und hier ist ihr Rezept und so.
Und das ist ja auch bei der Frauenärztin auch nicht mehr möglich, genau, weil da kannst du auch nicht 3 Fragen extra stellen und deshalb fällt das auf, also ist das sozusagen Teil der Hebammenbetreuung, aber wenn auch viele Hebammenbetreuung erst so spät in der Schwangerschaft anfängt, ist das natürlich schade. Und das ist ähnlich, wie wir letzte Woche auch gesprochen haben bei der Frühgeburt. Es muss ja nicht gleich eine ganze Therapie sein. Es sind so einzelne, also wie so ein Stabilisierungsgespräch in der Frühschwangerschaft wäre eigentlich ganz cool, ne? Weil ja einfach, was wir auch besprochen haben am Anfang, der positive Test kommt und dann ist man auf einmal so, okay, scheiße. Jetzt ist es ja real und ich bin schwanger und jetzt gibt es ja kein Zurück mehr. So wie so ein Stabilisierungsgespräch, um einfach mal kurz so, also das sind meine Möglichkeiten, auch wenn ich vielleicht eine Unterstützung habe. Und dann noch auch zum Schluss, also so, weißt du, es muss gar nicht lange sein, aber eigentlich ist auch das so, wenn man das irgendwie gut begleitet, dann kommen da gar nicht so diese krassen, wo man denkt, so, oh, ich bin nicht richtig oder ich bin nicht falsch. Und wo man das auch im geschützten Raum mal aussprechen kann, dass ich gerade gar nicht so happy bin, schwanger zu sein oder dass ich es mir anders vorgestellt habe. Ja. Und deshalb, wenn ihr das jetzt hört, ist das auch einfach so, das sind alles normale Gefühle.
Ja, finde ich auch. Also ein volatiles Auf und Ab in der Seele, das kennen wir sonst ja auch im Leben. Also es geht uns ja auch nicht immer gleich gut. Und Menschen sind ja schon eine Weile erwachsen meistens, bevor sie das erste Mal schwanger werden und kennen sich ja auch in ihren seelischen Auf und Abs. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Punkt kurz anschneiden, nämlich eine wirkliche Depression in der Schwangerschaft, die ja auch gar nicht so selten ist. Schön, dass wir immer gleich denken.
Da habe ich auch gerade gedacht, dass wir da nochmal reingehen müssen.
Die ja gar nicht so selten ist. Also da schwankt die Literatur so ein bisschen zwischen 10% und 20% aller Frauen. Ja. Erleben eine leicht bis mittelgradige depressive Episode auch in ihrer Schwangerschaft. Oft sind es Frauen, die das auch schon kennen vorher aus ihrem Leben. Durchaus überhaupt nicht immer sind das Frauen, die sozusagen eine diagnostizierte depressive Episode weder vorher noch in der Schwangerschaft haben. Also es gibt ja da eine große Grauzone von dem, was ist sozusagen diagnostiziert und schwarz auf weiß steht das da. Und es gehört ja mit Sicherheit zu den unterdiagnostizierten Dingen dazu, eine depressive Episode zu haben, sodass das jetzt per se auch nicht bedeutet, dass das anders ist als sonst, wenn ihr das von euch kennt und immer mal auch eine depressive Phase in eurem Leben habt. Es passt nur oft nicht so in das, was man erwartet hat. Ne, man dachte ja vielleicht, dass man glücklich und besonders happy und die Schmetterlinge und das ist alles irgendwie ein paar Stufen heller und bunter ist da draußen und so. Und wenn es sich dann aber, wenn ihr da so reinschlittert, dann ist das auch ein Thema. Also das gibt es und es heißt auch Schwangerschaftsdepression und es hat ein Wort. Und nur, dass man einfach weiß, dass es das gibt. Und dann gibt es da so, könnt ihr auch im Internet mal gucken, wenn ihr irgendwie nicht so richtig wisst, da gibt es so Skalen, wo man so eine Selbsteinschätzung irgendwie aufschreiben kann. Aber es unterscheidet sich meistens nicht von den Episoden, die ihr aus eurem Leben zuvor schon kennt. Dennoch ist es gut, dahin zu gucken. Und wenn ihr Behandlung braucht, das ist eine Erkrankung, dass ihr die dann auch bekommt und dass das nicht unter Schwangerschafts, ach, sie ist so ein bisschen nah am Wasser gebaut, lalala, irgendwie verbucht wird, sondern dass es auch ernst genommen und behandelt wird. Also auch das ist ja ein Teil der misogynen Medizin, dass so Frauengedöns einfach unterdiagnostiziert ist, weil so damit muss man irgendwie gefälligst klarkommen oder so.
Ja, und wenn das jetzt sozusagen auch schon immer auch ein Thema ist und auch weiter in die Schwangerschaft, ist sozusagen
eine medikamentöse Betreuung.
Ja, Begleitung auch einfach möglich, ne?
Ja, und auch, also das ist auch wichtig. Ja. Also, ne, dass auch gerade wenn ihr schon Medikamente nehmt, die müsst ihr nicht absetzen in der Schwangerschaft, natürlich nicht.
Genau, also da muss man natürlich immer genau gucken und das auch begleiten und so weiter, aber das ist möglich. Und da ist es natürlich ganz wichtig, also wenn das wirklich einfach auch ein sehr Thema ist, dass man da wirklich einfach auch in der Betreuung und in der Therapie bleibt, ne? Weil das natürlich auch immer, wenn es schon so eine Vorerkrankung, nicht ohne Grund fragt man das sehr viel, also ist für mich immer ein wichtiger Punkt so, weil selbst wenn es gerade aktuell kein Thema ist, ist das natürlich auch was fürs Wochenbett,
wo man einfach gleich frühzeitig einsteigen kann, um zu wissen, so, das kann da vielleicht darauf zukommen und dass man dann einfach gleich gut beraten ist und das stabilisieren kann.
Was ich auch immer wichtig finde in der Schwangerschaft speziell, dass also die Symptome einer Depression sind ja auch wieder sehr vielfältig, aber sie sind eben viel, man ist so runtergedimmt in der emotionalen Welt. Das heißt, man fühlt dieses Glücksgefühl nicht mehr. Man ist vielleicht auch müde und erschöpft oder hat so dieses Gefühl, man schlägt morgens die Augen auf und ist schon total fertig und weiß gar nicht, wie man den Tag überstehen soll. Und so.
Okay,
und
es ciao, gibt, das ist Frühschwangerschaft.
Ja, genau. Und das aber körperliche Symptome, das auch sozusagen so ein bisschen maskieren können oder umgekehrt.
Ja.
Also es gibt beides. Also es gibt sowohl eine Depression, die sich, es kann eben beides zusammen auftreten oder das eine lässt eher an das andere denken. So. Und manchmal entwickeln Frauen ja zum Beispiel auch in der Schwangerschaft, ist auch überhaupt nicht selten, so eine Hypothyreose, also eine Unterfunktion der Schilddrüse. Deshalb wird die Schilddrüse eigentlich bei den meisten Frauenärztinnen auch immer mal mitgecheckt, weil eine lowe Schilddrüse macht depressive Symptome. Mhm. Man wird müde, schlapp, hat keine Lust mehr. Also man
alles
fühlt sich
scheiße.
Wie, ne? Alles ist, die Haare fallen einem aus, man so der Stecker gezogen. Und dass man an solche Sachen auch denkt. Oder später in der Schwangerschaft, wenn der Eisenwert total abrutscht. Ne? Also Eisen transportiert Sauerstoff durch euren Körper. Und ohne Sauerstoff in den Körperzellen fühlt man sich nicht wach und fit und lebensfroh. Oder ein Vitamin-D-Mangel im Winter kann auch solche Symptome machen. Oder Omega-3, weiß man auch ganz viel darüber, dass das eben auch mit unseren Rezeptoren, also Omega-3 ist ein wesentlicher Bestandteil der Zellmembran. Und in der Zellmembran sind die Rezeptoren für unsere Neurotransmitter, also Serotonin, die man braucht, Dopamin, was man braucht. Und die müssen immer fluide und weich da eingebettet sein, damit die sich gut bewegen können und gut andocken können. Und dafür braucht es Omega-3. Also es gibt schon auch so ein paar Dinge.
In jeder Folge kommt unser Omega-3.
Omega-3 ist auch echt ein super Stoff.
Super.
Das ist tatsächlich so. Dass man einfach auch da drauf achtet und das im Hinterkopf behält.
Ja.
Also das heißt überhaupt nicht, also eine waschechte Depression lässt sich nicht durch irgendwelche Vitaminpillen oder Omega-3-Tropfen lindern. Natürlich nicht. Man muss es nur auch mit
alles einmal abchecken.
Ne, dass man das entweder abcheckt oder auch in einer einfach Selbstmedikation, also bis ihr irgendwo einen Therapieplatz habt, wenn ihr euch wirklich schwer betroffen fühlt und das dann natürlich auch anleiert, spricht natürlich nichts dagegen, in der Selbstmedikation Omega-3 zu supplementieren oder eben zu gucken, dass der Eisenwert mal nochmal abgenommen wird oder der Vitamin-D-Wert. Was viele Frauen ja als Selbstmedikation auch kennen, ist Johanniskrautextrakt. Das nehmen viel, also weil es rezeptfrei ist und weil es eben auch sehr gut wirkt, darf man nicht nehmen in der Schwangerschaft leider. Ist kontraindiziert. Sollte man nicht machen, könnt ihr auch bei Embryotox nochmal nachlesen.
Embryotox packen wir, glaube ich, auch nochmal in die Shownotes.
Ja,
das weiß immer, wieder so wichtig ist, weil man da auch, finde ich, immer oft manchmal sogar beim Gyn, wo ich denke so,
der hat doch auch einen Computer, ja, genau, stehen und kann bei ihm bei Embryotox.
Kann man bei Embryotox nachschauen.
So, genau, ja. Ne? Weil oft ist es ja so, Embryotox sagt, eben indikationsbezogen. Und das ist auch nochmal misogyne Medizin, dass Schwangeren jahrzehntelang gesagt wurde, ja, du bist schwanger, du darfst leider nichts nehmen. Und das ist eben Quatsch. Schwangeren gebührt eine vernünftige Therapie. Und es gibt, natürlich sind Medikamente keine Smarties und in der Schwangerschaft sollte man auf jeden Fall achtsam sein und das gut untersuchen. Und genau das tut Embryotox. Und wenn es eben der Hersteller wegen der Produkthaftung in seinen Beipackzettel nicht draufschreiben will, Chlorgetosäure in der Schwangerschaft, dann ist Embryotox sozusagen die Frau an der Basis, also die nämlich Live-Daten, also weil es ja immer Frauen gibt, die unter einer Medikation schwanger werden oder nicht wissen, dass sie schwanger sind oder es keine Alternative gibt, die das dann nehmen und die diese Fälle richtig aufarbeiten wissenschaftlich und die tracken. Oft ist es sogar so, wenn man bei Embryotox zum Beispiel, weil man, weiß ich nicht, eine Epilepsie hat zum Beispiel. Da kann man nicht einfach aufhören, die Medikamente zu nehmen. Und wenn man so ein Fall ist und sich bei Embryotox da registriert oder da den Kontakt aufnimmt, dann schicken die einem auch richtig so Bögen zu und so. Das hatte ich jetzt neulich mal mit einer Frau. Die hat dann richtig so ein Nach-Follow-up da nochmal gekriegt, wo eine kinderärztlicher Zettel da nochmal, ob mit dem Kind alles super ist und so. Die sammeln also wirklich ja diese Real-Life-Daten. Und das ist ganz wertvoll, weil ganz viele Medikamente
ja alle davon
offiziell kontraindiziert sind oder zumindest der Hersteller sich dazu nicht äußert, weil er die Zulassungsstudien da nicht hat. Und trotzdem muss man ja den Frauen irgendwas anbieten. Und da ist Embryotox mittlerweile also eine wirklich gute internationale Datenbank, wo man einfach ganz, ganz gut immer gucken kann, wenn man sich unsicher ist. Und da könnt ihr auch was zum Beispiel, darauf sind wir eben gekommen, zum Johanniskraut-Extrakt lesen. Also, ne, man, so, lest es nach. Also, es ist nicht empfohlen, es in der Schwangerschaft zu nehmen, aber auch kein Drama, wenn ihr es genommen habt. So im Wochenbett ist es dann wiederum erlaubt. Also okay. Für die Wochenbettdepression ist es oft dann eine ganz gute Idee, wenn es eben alles andere, was man vorher im Rahmen der Hebammenbetreuung oder einer therapeutischen Begleitung macht, eben nicht ausreicht.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaserverleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaserverleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, ja.
Jetzt bin ich auch gerade runtergezogen
von den depressiven Vibes.
Aber es ist ja einfach ein wichtiges Thema, ne? Ja. Und gerade so, dass man auch an diese Laborparameter denkt, ne? Da wird ja auch so oft nicht so dran gedacht, dass man das mal, das sind so einfache Tools, die eigentlich wenig Vitamin D, Schilddrüse und W,
Mangel hat, und dann füllt man es auf und den Frauen geht es wieder gut.
Ja,
und das ist einfach ganz einfach.
Ne?
Also, das ist keine Depression.
Genau, und da einfach auch nochmal irgendwie auch selber nochmal, wenn ihr euch gerade so in dieser Stimmung fühlt, zu gucken, so, oh, wurde das überhaupt richtig gecheckt, ne? Könnt ihr euer Mutterpass, Spalte ist ja für den Eisenwert und Vitamin D, das muss hingeschrieben werden. Und Schilddrüse steht oben, meistens so TSH da drin. Aber dass ihr einfach guckt, ne, wenn das so auf euch jetzt gerade zutrifft, dass man da einfach nochmal das Gespräch nächstes Mal sucht und guckt nochmal, dass man nochmal diese...
Ja, nicht nur den TSH bestimmt, sondern auch das FT3 und T4. Ja,
aber da steht es, das steht da oben.
Ich weiß, aber ist so, ne? Viele Frauenärztinnen nehmen nur den TSH ab.
Ja.
Und das ist dann gerade bei diesen Symptomen gar nicht so hilfreich, wenn das T4 und das oder das T3 im Keller ist. Aber das sind alles Details und natürlich wissen eure Frauenärztinnen, was sie da abnehmen sollen. Da können wir euch jetzt natürlich an der Stelle irgendwie nicht sagen, was die da auf dem Laborbogen ankreuzen sollen.
Kannst du schon.
Naja, du weißt ja, wie das ist. Natürlich ist es billiger, nur ein Witz.
Genau, könnt ihr dann immer schön sagen, also im Hebammensalon. Ne?
Genau, oh Gott.
Kriegen wir noch Ärger.
Ja, genau. Was mir gerade noch einfällt, eine weitere psychoemotionale Neuro-Besonderheit, die ja auch gerade so ein bisschen mehr Thema ist, ist ADHS. Auch das wird ja oft medikamentös behandelt mit Ritalin, Elvanse und so. Und auch das ist schwangerschaftskompatibel.
Hm.
Und ADHS ist eben auch eine Art, wie das Gehirn tickt, was sich in der Schwangerschaft verändert. Also wenn man so typische ADHS-Themen des Alltags nimmt, wie, keine Ahnung, Multitasking, sich organisieren und so, wenn dann ein Baby kommt und man sowieso schon wegen seines ADHS es nicht gebacken kriegt, am Stück den Geschirrspüler auszuräumen, weil einem zwischendurch 7 Sachen irgendwie einfallen, ist das für Frauen mit ADHS oft nicht unbedingt leichter, wenn jetzt auch noch ein Baby dazu kommt.
Nee, nicht unbedingt.
Und die Strukturen durcheinander wirbelt.
Ist auch gerade für die Zeit danach, also ist schon
Ja, ja, absolut, genau so. Und auch da, ne, also überall, wo die Gehirnchemie sich verändert, verändert die sich natürlich auch in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Und dennoch ist es da wichtig, das im Blick zu behalten. Und ich kenne auch gar nicht wenige Frauen, die rund um das Kinderkriegen auch diagnostiziert worden sind erst mit ADHS, ne? Ja. Weil sie irgendwie gemerkt haben, so jetzt fällt alles auseinander. Ja. Also weil man ja sowieso durch verschiedene andere Gründe, Stilldemenz ist irgendwie so ein Wort, was ich hasse, weil es einfach auch nicht stimmt und weil es auch wieder misogyn ist und so. Aber dass man einfach durch das andere Ticken des Gehirns und dadurch, dass man so viele Sachen im Kopf hat und das Baby so priorisiert, dass man irgendwie, keine Ahnung, zum dritten Mal vergessen hat, wo man jetzt seine Sonnenbrille, sein Handy, sein irgendwas hingelegt hat und so, und das sind dann einfach ja auch so typische Symptome, die im Alltagsleben, dass es zu viel ist, den Briefkasten leer zu machen und die Rechnung rechtzeitig zu bezahlen. Man hat einfach so viele tausend kleine Millionen Sachen auf dem Zettel an Mental Load und an so, dass es dann einfach explodiert und dann manchmal die Diagnose dann auf ADHS dann überhaupt das erste Mal so eine Idee ist, dass man das so einem wie Schuppen.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil das ist ja einfach ein Thema, was auch immer noch so... Ja, wenig besprochen wird.
Ja, ja, auch im Moment wird es ja auch, also ich, so, es hat ja im Moment schon auch Aufmerksamkeit bis hin zu, jetzt hat XY wohl auch ADHS. Also, dass es dann so als Modediagnose geframed wird, was ich
glaube, das nehmen wir nur in unserer Bubble wahr.
Vielleicht auch das. Ich wollte das nur nochmal erwähnen, weil ich das irgendwie wichtig finde und weil wir euch auch sehen und weil das, ja, also vielleicht in diesem Kontext nicht überall so bekannt ist oder so.
Ja,
genau. Ja, ja. Also, es wirbelt sich einiges durcheinander im Seelenleben, in der Schwangerschaft und in der Zeit danach.
Muss man erstmal alles wieder so sortieren.
Und es darf es und das
ist. Deshalb wollten wir dem Ganzen heute auch nochmal 40 Minuten widmen, dass ihr denkt nicht so, oh Gott, was ist jetzt mit mir los?
Ja.
Weil dieses Sprechen darüber und irgendwie das auch nochmal vielleicht von zwei Hebammen zu hören. Weil man denkt so, ne, das sind ja manchmal auch so diese Gefühle, so, wo man denkt so, okay, das kann ich jetzt auch nicht äußern, aber
es nur ist, ich habe das. Die anderen kriegen das alle hin und die anderen sind alle happy.
Also wir sehen euch und wünschen euch jetzt erstmal eine gute restliche Woche und nächste Woche kommt dann die Community-Folge, darauf freuen wir uns.
Ja, die ist immer nett, weil wir machen das ja immer so, dass wir selber überrascht werden von den Nachrichten. Also wir hören, also wir haben ja ein Redaktionsteam. Und die sucht ein paar...
Die besten.
Paar
oder die passenden, die sie gerade toll findet.
Ja, oder auch einfach, also so, ne, sowas wie, ne, wenn ihr 8 Minuten Sprachnachricht drauf spricht, das ist dann rein technisch sozusagen dann nicht möglich und so, aber das ist immer total spannend und das finde ich auch immer viel besser, wenn wir sozusagen jungfräulich über das gemeinsam zum ersten Mal Gehörte dann sprechen. Das ist immer unsere Lieblingsfolge.
Ja. Also schaltet nächste Woche ein und jetzt habt erstmal noch eine schöne restliche Woche und danke fürs Zuhören.
Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.